Liebe Gemeinde, ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Es ist ein langes Wochenende, das wir jetzt haben. 4 Tage frei. Ist das nicht schön? 3 Feiertage innerhalb von 4 Tagen, das gibt es nur einmal im Jahr. Können wir uns überhaupt vorstellen, wie das wäre, heute nicht hier zu sein, sondern arbeiten oder in die Schule zu gehen, wenn heute kein Feiertag wäre? So abwegig ist dieser Gedanke gar nicht, denn in unserem Nachbarland Österreich haben die meisten Menschen heute nicht frei, für die ist es kein gesetzlicher Feiertag. Und selbst in unserem Land gibt es immer wieder regelmäßig, jedes Jahr aufs Neue im Frühjahr Menschen, die fordern, diesen Tag als Feiertag abzuschaffen. Ihnen ist es nicht gelungen, sonst säßen wir heute nicht hier, aber die Frage, die Sie stellen, die steht weiterhin im Raum, nämlich, was feiern wir eigentlich am Karfreitag? Für uns Christen ist der Fall klar. Wir deuten die Kreuzigung aus unserer nachösterlichen Sicht als einen entscheidenden Schritt im Versöhnungsplan Gottes für uns Menschen. Ich möchte euch aber einladen, heute mit mir einmal eine Ebene tiefer zu gehen und nicht über den Horizont des Karfreitags hinauszuschauen, Ostern einmal auszublenden und stattdessen den Blick zu richten auf diese menschliche Tragödie, die sich am Karfreitag vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem zutrug. Die Geschichte dazu finden wir in der Bibel und das gleich mehrfach. Ich lese uns heute die Version des Johannesevangeliums, aufgeschrieben im 19. Kapitel, die Verse 16 bis 30. Da gab Pilatus der Forderung der führenden Priester nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Jesus wurde von den Soldaten abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu der sogenannten Schädelstätte, auf Hebräisch heißt sie Golgatha. Dort kreuzigte man ihn und mit ihm 2 andere, einen auf jeder Seite. Jesus hing in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen, das die Aufschrift trug: Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieses Schild wurde von vielen Juden gelesen, denn der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, war ganz nahe in der Stadt, an der Stadt, und die Aufschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes erhoben Einspruch. Es darf nicht heißen, König der Juden, sagten sie zu Pilatus. Schreibe, dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Die Soldaten, die Jesus gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und teilten sie unter sich auf. Sie waren zu 4. Beim Untergewand stellten sie aber fest, dass es von oben bis unten durchgehend gewebt war, ohne jede Naht. Das zerschneiden wir nicht, sagten sie zueinander. Wir lassen das Los entscheiden, wer es bekommt. So sollte sich erfüllen, was in der Schrift vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt, um mein Gewand haben sie das Los geworfen. Genau das taten die Soldaten. Bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und ihre Schwester sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und neben ihr den Jünger, den er besonders geliebt hatte, sagte er zu seiner Mutter: Liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Dann wandte er sich zu dem Jünger und sagte: Sieh, das ist jetzt deine Mutter. Dann nahm der Jünger die Mutter Jesu zu sich und sorgte von da an für sie. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, und weil sich das, was in der Schrift vorausgesagt war, bis ins Letzte erfüllen sollte, sagte er: Ich habe Durst. Da tauchten die Soldaten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig, das dort stand, steckten ihn auf einen Ysopstengel und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Was für eine traurige Geschichte. Und ist das wirklich ein Grund zum Feiern? Ganz gewiss nicht. Zum Feiern ist mir heute angesichts dieser Geschichte nicht zumute. Aber mich macht diese Geschichte nachdenklich. Mich entsetzt dieser skandalöse Justizirrtum, dieser gedankenlose, gefährliche Mob, die Falschaussage, die Hinrichtung. Vor meinem geistigen Auge wird ein Mensch unschuldig zum Tode verurteilt und hingerichtet. Dazu fällt mir eine Geschichte ein, die vor 10 Tagen um die Welt ging, die Geschichte von Jonathan Fleming. Jonathan Fleming wurde 1990 in einem Mordprozess zu lebenslanger Haft verurteilt. Und das, obwohl er ein Alibi hatte für die Tatzeit. 25 Jahre seines Lebens saß er unschuldig im Gefängnis, bis sein Fall einer Revision unterzogen und endlich seine Unschuld festgestellt wurde. Seine ersten Worte nach dem Freispruch waren: Ich werde jetzt mit meiner Mutter und meiner Familie zu Abend essen und dann werde ich den Rest meines Lebens leben. Jonathan Fleming. Für ihn gab es nach langer Zeit doch noch ein Happy End. Jesus wurde wie Jonathan Fleming auch unschuldig verurteilt. Aber anders als bei Jonathan Fleming gab es für Jesus am Karfreitag kein Happy End, kein Erbarmen, er musste sterben. Und heute, fast 2000 Jahre später, was fangen wir heute mit dieser bedrückenden Geschichte von der Kreuzigung an? Vor 5 Tagen erst feierten wir den Palmsonntag, einen Tag, an dem wir an den triumphalen Empfang von Jesus in Jerusalem erinnert wurden. Da war die Welt noch in Ordnung. Und übermorgen wollen wir Ostern feiern, wieder ein großes Fest der Freude. Aber heute, mitten zwischen diesen beiden Jubelfesten, lesen wir diese traurige Geschichte. Irgendwie scheint sie nicht zu Recht in diese Frühlingszeit zu passen. Könnte man nicht einfach gleich mit Ostern weitermachen und den Karfreitag einfach überspringen? Was würde uns eigentlich fehlen, wenn es keinen Karfreitag gäbe? Für die Christen dieser Welt wurde der gekreuzigte Jesus vom Karfreitag zum Sinnbild. In vielen Kirchen finden wir heute ein Kruzifix oder, wie bei uns hier, ein einfaches Holzkreuz. Für uns Christen ist das nichts Ungewöhnliches, für Außenstehende hingegen schon. Schon einige Male wurde ich mit der Frage konfrontiert: Wie könnt ihr in euren Kirchen einen am Kreuz hängenden Menschen zur Schau stellen? Wie könnt ihr den Anblick eines Menschen, der so bestialisch hingerichtet wurde, ertragen? Und wieso musste Jesus am Kreuz sterben? Hätte Gott keine andere Möglichkeit gehabt? Falls ihr jetzt erwartet, dass ich auf diese Fragen eine Antwort hätte, muss ich euch leider enttäuschen. Auch für mich bleibt es unbegreiflich, dass der Sohn Gottes diese furchtbare Prozedur durchleiden musste. Jedoch zeigt sich selbst in dieser Geschichte, wie sich Gott sein Verhältnis zu uns Menschen gedacht hat. Gott schuf den Menschen zu seinem Gegenüber. Das wissen wir aus dem Schöpfungsbericht. Gott hat einen jeden von uns mit eigenem Verstand ausgestattet und mit der Vollmacht, selbst Entscheidungen treffen zu dürfen. Gott möchte keine Menschen, die er am Gängelband durch seinen Garten führt. Nein, er möchte Menschen, die sich aus freien Stücken entscheiden. Das Risiko dabei ist natürlich, dass Menschen sich auch für das Böse entscheiden können oder sogar, wie hier, gegen das Leben eines Menschen. Wie konnte Gott das nur zulassen? Diese Frage ist nur zu verständlich. Aber diese Frage darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben nicht Gottes Wille ist, wenn wir lieblos anderen gegenüber sind, sondern zuallererst unsere Eigenentscheidung. Es waren traurige Stunden, die letzten Stunden im Leben Jesu, aber es waren auch Stunden der Begegnung mit Menschen. Menschen, die ganz unterschiedlich mit der Kreuzigung Jesu umgingen. Da ist zunächst der Pilatus, der von den Römern eingesetzte Statthalter in Jerusalem, der mächtigste Mann in der Stadt, der doch aber so ohnmächtig wirkte angesichts der wütenden Menschenmenge, die auf ihn einschrie. Er hätte am ehesten die Hinrichtung Jesu verhindern können, aber beim Anblick dieser großen Menge schreiender, wütender Menschen bekam er Angst und so gab er nach und unterschrieb gegen seine eigene Überzeugung das Todesurteil über Jesus. Zwischen den Zeilen entdecken wir aber einen Gedanken, der Pilatus umtrieb, nämlich die Frage: Jesus, wer bist du eigentlich? Möglicherweise hat er den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem miterlebt, einen Empfang, der sonst nur Königen zuteil wird. Logisch, dass Pilatus bei der erstbesten Gelegenheit Jesus danach fragt: Bist du der König der Juden? Dummerweise ist diese Begegnung gleich ein Verhör. Aber Pilatus fragt ihn trotzdem: Bist du der König der Juden? Und Pilatus bekommt eine Antwort: Ja, du sagst es. Ich bin ein König. Aber das, was Jesus danach sagt, das überhört Pilatus. Ich bin ein König, aber von einem Königreich, das nicht von dieser Welt ist. Für Pilatus ist es etwas Ungeheuerliches, dass ein König hingerichtet werden soll. Und er konfrontiert die wütende Menge mehrfach damit, dass Jesus ja ihr König ist. Aber die Menge lässt sich nicht umstimmen. Pilatus gibt nach und genehmigt die Hinrichtung. Noch einmal, das haben wir vorhin gehört, noch einmal tritt er in Erscheinung bei der Kreuzigung. Er schreibt auf ein Brett in mehreren Sprachen: Jesus von Nazareth, der König der Juden, und befestigt das Schild ganz oben am Kreuz, sodass jeder es sehen kann. Vielleicht war das ein kleiner stiller Protest gegen eine Hinrichtung, die er eigentlich nicht wollte. Das war natürlich eine Provokation für die führenden Priester. Sie drängten Pilatus, die Inschrift zu entschärfen, aber er weigerte sich. Diesmal blieb er standhaft. Ach, hätte er doch im Prätorium so viel Rückgrat bewiesen, Jesus wäre viel Schmerz erspart geblieben. Jetzt erst, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wo die Gefahr vorüber ist, zeigt er seine Macht. Pilatus, ein Mensch, der auf Nummer sicher ging. Seine Gegenspieler waren an vorderster Front die religiösen Führer der Juden, ranghohe Priester, die ihrem Volk eigentlich Vorbilder sein sollten. Tiefgläubige, gottesfürchtige Männer, die über einen großen Wissensschatz verfügten. Sie kannten die Heiligen Schriften sehr genau, aber sie beanspruchten die Deutungshoheit über diese Schriften für sich. Ihre Interpretation der Schriften war fertig und galt als unantastbar. Andere Interpretationen als ihre eigenen ließen sie nicht zu. Sie waren gefangen in ihren starren Denkstrukturen. Die Botschaft Jesu passte nicht in ihr Denkmuster. Sie prallte an ihnen ab. Jesus erkannten sie nicht als den erwarteten Messias, weil er ihren Vorstellungen nicht entsprach. Für die Botschaft von der vergebenden Liebe Gottes waren sie nicht empfänglich. Im Grunde sind sie damit die tragischsten Figuren in dieser Geschichte. Neben diesen Hauptentscheidungsträgern begegnen uns in unserer Geschichte aber noch weitere Menschen. Das sind zum Beispiel die beiden Verbrecher, die mit Jesus gekreuzigt wurden. Jesus inmitten derer, für die es keine Hoffnung mehr gab, inmitten derer, die entrechtet waren. Kommt uns das bekannt vor? Dieses Bild spiegelt auf eindrückliche Weise wider, unter welchen Menschen Jesus hauptsächlich wirkte. Er ging zu den Ausgestoßenen, den Aussätzigen, den Kranken, den Sterbenden, um ihnen die Liebe zu bringen, die sie von der Welt nicht mehr erwarten konnten. Wir wissen nicht viel über die beiden Männer, die dann neben Jesus hingen. An anderer Stelle der Bibel wird erwähnt, dass einer der beiden im Angesicht des Todes sich schämt für seine Verbrechen, die er begangen hat. Er wendet sich an Jesus mit den Worten: Gedenke an mich. Und Jesus geht darauf ein. Wer war damals noch dabei? Richtig, die Soldaten. 4 an der Zahl werden erwähnt. Aber die treiben ein ganz makabres Spiel. Kaum, dass sie Jesus ans Kreuz genagelt haben, teilen sie schon seine Kleidungsstücke unter sich auf. Als ob Jesus schon tot wäre. Was für ein entwürdigender Akt. Als sie aber das Untergewand Jesu in den Händen halten, stellen sie fest, dass es besonders wertvoll war, weil es aus einem Stück ohne Nähte gewebt war. Hätten sie es in 4 Teile zerrissen, es wäre wertlos gewesen. Also beschließen sie auszulosen, wer von ihnen das Untergewand besitzen soll. Die Soldaten. Sie gehen ganz schnell zur Tagesordnung über. Das Geschehen am Karfreitag ist für sie Routine. Es berührt sie kaum. Und doch erstaunt es, dass ausgerechnet diese Soldaten es waren, die Jesus einen letzten Dienst erwiesen, indem sie ihm einen Schwamm gefüllt mit Weinessig reichten, als er Durst hatte. Ja, nun bleiben noch die Freunde Jesu. Nur einer seiner Jünger wird erwähnt. Man nimmt an, dass es Johannes war. Und daneben standen auch noch 4 Frauen. Frauen brachte Jesus in seinem Leben sehr viel Wertschätzung entgegen und Achtung. Viel mehr, als es in seiner Zeit sonst üblich war. Die Frauen und der Jünger stehen stellvertretend da für seine Familie, seine Freunde und seine Wegbegleiter. Sie alle eint ein tiefes Entsetzen über das, was sie da mit ihren eigenen Augen ansehen müssen. Es ist wohl der Schock ihres Lebens, dass der Mann, der ihnen die befreiende Botschaft von der Liebe Gottes nahebrachte, nun am Kreuz so schrecklich enden sollte. Verängstigt und sprachlos stehen sie da. Jesu Mutter, ihre Schwester, 2 weitere Frauen und der Jünger. Das waren dann wohl alle Beteiligten. Doch halt, einer fehlt noch in unserer Betrachtung, nämlich der Gekreuzigte, Jesus selbst. Wie übel wird ihm hier mitgespielt. Welch himmelschreiende Ungerechtigkeit muss er erfahren. Aber wie reagiert er darauf? Was hätte man in dieser Situation von ihm erwarten können? Vielleicht Verachtung für die Menschen, die die Schuld an seinem Kreuzestod trugen. Hass, auf jeden Fall Wut über so viel Ungerechtigkeit. Er hätte allen Grund gehabt, wütend zu sein. Wütend auf die Priester, deren starre Haltung ihn in diese Situation gebracht hat. Wütend auf Pilatus, dessen fehlendes Rückgrat ihm das Todesurteil einbrachte. Wütend auf die Soldaten, die das schreckliche Spiel als Ausführungsgehilfen widerstandslos mitspielten. Wütend auf die Verbrechen der Männer, die daneben ihm hingen. Wütend auf seine Jünger, die ihn in seinen schwersten Stunden im Stich ließen. Wie gesagt, er hätte allen Grund gehabt, wütend zu sein und seinen Frust herauszuschreien. Aber, und das lässt aufhorchen, kein Wort des Hasses kommt aus seinem Mund. Er leidet furchtbare Schmerzen, doch dabei verliert er eins nicht aus den Augen, die Liebe zu seinen Mitmenschen. Es sind nur wenige Sätze, aber die verraten viel über das Wesen Jesu. Er sieht seine Mutter an und weist auf den Jünger und sagt, liebe Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und er sieht den Jünger an und sagt, das ist ab jetzt deine Mutter. Und dann heißt es nur, von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Liebe Gemeinde, in diesen wenigen Worten blitzt etwas auf, das man als ein Vermächtnis Jesu begreifen kann. Ein Satz, den Paulus später in seinem Römerbrief wieder aufgriff. Ein Satz, den Martin Luther bei seiner Übersetzung des Neuen Testaments leider nicht ganz korrekt übertragen hat. Wir kennen ihn. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das ist ein viel zitierter Satz. Er hat sich uns fest eingeprägt. Aber wenn man ihn wörtlich übersetzt, heißt er, nehmt einander auf, wie Christus euch aufgenommen hat. Nehmt einander auf in eure Familie, in eure Gemeinde. Ihr seid nicht nur Christen, ihr gehört zu einer Familie. Ihr seid Brüder und Schwestern. Was für eine Botschaft. Liebe Geschwister, wir werden nachher die Gemeinschaft mit Jesus und die Gemeinschaft untereinander stärken, indem wir miteinander Abendmahl feiern. Doch vorher möchte ich euch einladen. Unter dem Kreuz ist noch viel Platz. Wenn du an die Kreuzigung Jesu denkst, wo stehst du in dieser Geschichte? Bist du ein Mensch, der auf Nummer sicher geht, bloß kein Risiko eingehen will? Oder gehörst du vielleicht zu den Menschen, die ihre feste Meinung haben und davon keinen Zentimeter abrücken wollen? Menschen, die sich von Jesus nicht mal überraschen lassen können? Oder bist du ein Mensch, der das Geschehen vom Karfreitag gar nicht an sich herankommen lassen will, der am liebsten gleich zur Tagesordnung übergehen will? Oder bist du einfach nur sprachlos und gelähmt angesichts dieser himmelschreienden Ungerechtigkeit? Oder geht es dir wie dem einen Verbrecher, der sich ausgestoßen fühlt, der sich aber in seiner großen Not an Jesus wendet? Sicher gibt es noch weitere Plätze unter dem Kreuz. Wo würdest du stehen in dieser Geschichte? Und dann stell dich dorthin. Nein, nicht dorthin, wo du gerne stehen würdest. Nein, dorthin, wo dein Platz im Blick auf Jesus gerade ist. Der Karfreitag bietet die Möglichkeit, innezuhalten und ganz ehrlich seinen Standpunkt gegenüber Jesus zu bestimmen. Und wisst ihr, was das Wunderbare an dieser Geschichte ist? Jesus nimmt dir das nicht krumm, wo du gerade stehst. Selbst wenn du wie Pilatus nur auf Nummer sicher gehen willst oder wie die führenden Priester gefangen in deinen starren Vorstellungen bist oder wie die Soldaten ganz schnell zur Tagesordnung übergeben gehen willst, Gott bringt dir keinen Hass entgegen. Selbst im Angesicht des Todes findet er noch Worte der Liebe, Worte, die Menschen verbinden und persönliche Nöte lindern. Karfreitag, die Geschichte vom Kreuz lädt uns ein, innezuhalten. Nicht einfach so weiterzumachen wie bisher. Sie lädt ein, innezuhalten und uns selbst zu fragen, wo stehe ich? Und sie geht noch einen Schritt weiter. Sie lädt ein, nicht stehen zu bleiben, in der Starre, in der Trauer, sondern dieses Vermächtnis Jesu nehmt einander auf, mit Leben und mit Liebe zu erfüllen, so wie es Jesus auch getan hat, in seiner Zeit, als er unter uns lebte, als er Menschen in seine Gemeinschaft aufnahm. Karfreitag, ein Tag zum Innehalten, zur Standortbestimmung und eine Einladung zur tätigen Nächstenliebe. Mir würde etwas ganz Wichtiges fehlen, wenn es den Karfreitag nicht gäbe. Jesus holte seine engsten Freunde am Karfreitag aus ihrer Schockstarre heraus und richtete deren Blick erneut aus auf das, was trotz aller Ungerechtigkeit in dieser Welt geboten ist, tätige Nächstenliebe. Auch der mit Jesus gekreuzigte Verbrecher fand Trost bei ihm. Am Ende des Karfreitags zerbrach der Leib Jesu und damit zerbrach für die Freunde Jesu eine Hoffnung. Sie konnten nicht ahnen, was nur wenige Tage später geschehen sollte. Doch davon hören wir am nächsten Sonntag mehr. Amen.